unser Herz öffnen, unsere Seele, unseren Verstand und uns Kraft geben, sein Wort zu verstehen. Dass wir alle, was ich am Anfang schon sagte, was mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Weil das ist das Tolle. Wir wissen, Jesus ist da. Er hat es versprochen. Wo zwei mindestens versammelt sind in seinem Namen, sagt er das zu. Also liegt es dann nur noch an uns, wie wir seine Gegenwart nutzen. Oder? Also, wenn ihr Fragen habt und Zweifel, das wird heute auch Thema sein, das hier ist eure Möglichkeit, Antwort zu bekommen. Bedingung ist, wie bei jeder Frage, sprecht ihn an. Und wie das geht, teile ich euch gleich mit. Es beginnt ja mit Gott, mit der Schöpfungsgeschichte. Und dann, ihr wisst es, die ersten paar Seiten könnt ihr hochhalten in der Bibel. Das ist die Zeit, wo alles so war, wie Gott es sich gewünscht und gewollt hat. Das sind nur ein paar Seiten. Und der Rest der Bibel ist Gottes Weg zurück zu diesem Zustand. Wie Gott das wieder rückgängig macht, was Adam und Eva verzapft haben und wie er uns wieder Leben und Heil schenken will. Also ein paar Seiten am Anfang verglichen zu dem Rest. So sehr ist Gott darum bemüht, dass er dich davon überzeugt, dass er da ist und Jesus Christus sein auferstandener Sohn ist. Und er hat Israel erwählt, damit all die anderen Völker drumherum sehen, dass dieses Volk etwas Besonderes ist, dass wir ins Nachdenken darüber kommen. Wieso ist Israel zum Beispiel ein winziges Land umgeben von ganz vielen, dem es gut geht, wo mehrere Religionen zusammenleben können, ohne dass es kracht, manchmal schon ein bisschen, aber eben kein Krieg? Und warum gibt es so ein unlogischen, unnachvollziehbaren Hass auf Israel von der UN und von anderen Völkern dieser Welt. Wieso hat Hitler das gemacht im Zweiten Weltkrieg, die Juden vergast und verfolgt? Es muss etwas Besonderes mit diesem Volk sein, dass auch der Widerstand gegenüber Israel so stark ist. Für mich ist das persönlich der Beweis, ja, es ist tatsächlich so. Gott hat dieses Volk auserwählt. Das ist der Bund, dem Gott Abraham gesagt hat. Mose 12, 1. Mose 12, Verse 1 bis 3. Dort sagt Gott, ich will dich zu einer großen Nation machen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Zusage an Abraham, Abrahams Bund, Vater von Israel. Gott beginnt seinen Plan, die Menschen für sich zu gewinnen mit Abraham, mit dem Volk Israel. Mose, 2. Mose, Kapitel 19, die Verse 5 und 6. Wenn ihr meinen Bund haltet, sagt Gott, so sollt ihr mein Eigentum sein. Israel gehört nach den Worten der Heiligen Schrift Gott. Sein Eigentum. Und ich weiß nicht, was ihr mit Eigentum macht. Wenn einer versucht, mein Eigentum wegzunehmen, wehre ich mich. Halte ich meine schützende Hand über mein Eigentum. Und dann wird es interessant, weil ich auch im Internet oder auch von anderen Predigern immer wieder höre, das ist der alte Bund. Und die verstehen das so, dass es abgeschlossen ist. Das ist alt, das ist ersetzt worden durch den neuen. Aber wenn ihr Gott kennt, den Allmächtigen, der Herr ist über Zeit und Ewigkeit, meint ihr, Gott schließt einen Bund mit jemandem, mit einem Volk und sagt dann auf einmal, nee, der ist alt, da stehe ich nicht mehr zu, da kann ich mich mehr dran erinnern, dass ich das zugesagt habe. Natürlich nicht. Gott hält seinen Bund, den er geschlossen hat. Gott steht zu seinem Wort, was er seinem Volk Israel zugesagt hat. Paulus bringt das so wunderbar auf den Punkt im Römerbrief in Kapitel 11, ganz am Anfang sagt er, hat Gott etwa sein Volk Israel verstoßen? Und er antwortet selbst und sagt, auf keinen Fall. Wenn Gott nicht treu zu seinem Wort steht, wer denn dann sonst? Wir kennen das von uns. Wir sagen mal Hü und dann sagen wir wieder Hot. Oder er kennt das von der Politik, habe ich vergessen. Kann ich mich leider nicht mehr daran erinnern. Das ist das Problem mit Gott. Gott kann sich an jedes Wort, an jedes Einzelne, an jedes Komma, an jeden Punkt erinnern, das er gesagt hat und gesetzt hat. Und dann ist es überhaupt keine Frage. Gottes Bund mit Israel steht für Ewigkeit, für die Ewigkeit. Und ich kenne gute Prediger, die wirklich bibeltreu sind und die dann immer noch behaupten, nee, das ist vorbei, Gott steht nicht zu diesem Wort. Das kann aber nicht sein, weil die Bibel etwas anderes sagt. Das Schöne ist, wenn Gott zu diesem Wort steht, zu diesem Bund, und er sagt dann im Neuen Testament, wer an Jesus Christus glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt, dann steht Gott auch zu allen neuen Bünden, die er schließt. Wenn er zu dir Ja gesagt hat, dann gilt das für alle Zeiten. Dann kannst du nicht ankommen und sagen, Gott, ich habe so viel Schlechtes getan, du kannst mich nicht mehr lieb haben. Doch, hat er. Denn in dem Augenblick, wo Gott dich angesprochen hat, wo du gemerkt hast, er ist in meinem Leben, hat Ja gesagt zu mir, hat er dein ganzes Leben schon im Blick gehabt und wusste, was du hier und heute getan hast und was du am Ende deines Lebens noch tun wirst und denken wirst. Er ist Herr der Zeit. Gott hat Ja gesagt, hat dein ganzes Leben schon, deine ganzen Gedanken, alles, was du tun und lassen wirst, im Blick gehabt. Und er hat Ja zu dir gesagt. Du kannst also mit nichts, was du tust und sagst und denkst, dieses Ja von Gott rückgängig machen. Weil Gott hat Ja gesagt, nicht du. Genau das Gleiche gilt für Israel. Gott hat Ja gesagt und Israel kann nichts dagegen tun, dass sie Gottes Volk sind. Der Bund hat immer noch Bestand. Zum Schluss zur kleinen Israel-Einheit, Psalm 105, die Verse 8 bis 10. Gott gedenkt ewig seines Bundes für Israel als ewigen Bund. Noch Fragen? Jesus Christus bringt es auch auf den Punkt, beziehungsweise Hebräerbrief. Er sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Was in der Bibel steht, was vor 6000 Jahren passiert ist, was Gott gesagt hat und was Jesus gesagt hat vor ungefähr 2000 Jahren, muss die Wahrheit sein. Da kann keiner sagen, ach, das hat er gesagt, weil das war damals so üblich in der Gesellschaft. Das geht nicht. Jesus ändert seine Meinung nicht. Gestern derselbe, heute derselbe und in Zukunft derselbe. Und das Gleiche gilt für Gott, weil Jesus ist ja Gott. Was Gott zugesagt hat, galt in der Vergangenheit, gilt heute und gilt auch für alle Zukunft. Da kann Israel dankbar sein und wir heute auch. Zumindest wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann könnt ihr euch darauf verlassen, wenn der Bund geschlossen wurde mit Gott, dann hält er. Selbst wenn du keine Kraft hast, festzuhalten, hält Gott dich fest. Gottes Worte haben kein Verfallsdatum. Noch lügt Gott, noch vergisst er etwas. Echte Wahrheit ist Gottes Wort und Gottes Wort bleibt dann für alle Zeiten gültig. Israel ist Gottes auserwähltes Volk. Da gibt es keine Zweifel dran nach der Bibel. Das heißt aber weder, dass sie damals alles richtig gemacht haben, das heißt auch nicht, dass die Regierung jetzt alles richtig macht, das heißt auch nicht, dass Israel, wenn sie sündigt, wenn das Volk sündigt und Schuld auf sich häuft, dass Gott sagt, ihr seid mein auserwähltes Volk, ich drücke mal beide Augen zu. Das heißt es nicht. Das hat Gott nie gemacht. Israel trotzdem, obwohl es auserwählt wurde von Gott, hat es sich oft in der Geschichte von Gott abgewendet und hat Dinge getan. Gleich nachdem Mose mit den 10 Geboten vom Berg Sinai runterkam, tanzten die unten aufs goldene Kalb, was sie sich gegossen haben, und haben andere Götter ausgewählt. Israel hat noch nie alles richtig gemacht. 40 Jahre durch die Wüste, denkst du, was die alles gemurrt haben und geschimpft haben, was das war? Und warum Gott ihnen das antut, nachdem er sie befreit hatte. Dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist, gibt ihnen keinen Freifahrtschein. Das heißt auch nicht, dass grundsätzlich alle Israeliten in den Himmel kommen, ins Paradies, ins ewige Leben. Jesus macht dem ganz schnell diesem Gedanken einen Riegel davor und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. An Jesus führt kein Weg vorbei, weder an uns nicht, noch an den Juden, an den Israelis. Dass Gott extra bemüht ist um sein Volk, ja. Dass Gott Werbung macht für seinen Sohn in Israel. Natürlich, ganz besonders. Es ist ja sein auserwähltes Volk. Aber Gott macht das auch für uns. Macht Werbung und sagt, das ist er. Das ist dein Weg. Niemand kommt zum Vater. Auch du nicht, ohne Jesus Christus. Er ist der, der euch retten kann. Und ich will segnen, die dich segnen, steht im 1. Mose Kapitel 12. Und ich will segnen, die dich segnen, Israel. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wenn ihr diesen Vers aus der Bibel kennt, könnt ihr euch den zunutze machen. Da steht doch glatt, wer Israel segnet, wird gesegnet werden. Und es gibt nichts Schöneres in dieser Welt, als Gottes Segen in seinem Leben zu haben. Wer das schon mal erlebt hat, der weiß, was ich meine. Aber dann den zweiten Teil nicht verpassen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Ihr glaubt den Vers nicht, schaut die Nachrichten. Schaut die Nachrichten. Guckt die letzten 70 Jahre zurück. Wie oft hat eine Übermacht versucht, Israel auszulöschen? Und das ist das Ziel dieser anderen Länder. Es ist ein Dorn im Auge für andere, die nicht glauben, gesegnet zu sein. Segnet in eurem privaten Gebet ruhig Israel. Und wie gesagt, nicht, dass sie alles richtig machen, sondern euer Gebet ist, segne Israel, dass sie alles richtig machen. Und dass sie auf dein Wort hören und dass sie erkennen, dass du ihnen zur Seite stehst und ihren Blick auf dich wenden. Verflucht Israel bitte nicht, denn das Versprechen Gottes ist, wer mein Volk verflucht, den verfluche ich. Und das wollen wir alle nicht. Ihr könnt euch unsicher sein. Wie ist das mit Israel? Ich habe noch keine Meinung darüber. Gut, es ist ja echt nicht einfach. Und trotzdem fällt nicht einfach den Schluss, muss ausradiert werden, Unrecht. Verflucht Israel nicht, auch wenn ihr nicht wisst, was ihr davon halten sollt. Bittet Gott darum, dass ihr Klarheit kriegt, wie das mit dem Volk Israel ist. Wichtig ist, er steht zu seinen Worten, zu seinen Bünden, ob das mit Israel ist oder mit Jesus. Wir sind dazugekommen, das hat Thierry so schön am Wochenspruch am Anfang gesagt, wir haben Anteil am Erbe bekommen. Und das kommt so schön raus in Apostelgeschichte 11, Vers 18. Was für Israel gilt, gilt jetzt auch für die Menschen, die an Jesus glauben. In Apostelgeschichte 11, Vers 18 steht, nun hat Gott, ich glaube es ist 1, Vers 18, nun hat Gott also auch den anderen Völkern die Umkehr zum Leben gewährt. Durch Jesus Christus. Israel ist nicht mehr dieses kleine Dörfchen, das kleine Ländchen, was besonders auserwählt ist, sondern Gott hat es erweitert auf die ganze Welt. Und wir alle haben die Chance, umzukehren zum Leben. Das sollten wir nutzen. Und alleine Jesu Worte, heute in unserem Predigttext, sind so ein großer Segen, so eine große Umkehrchance für uns. Weil Jesus ganz einfach das, was wichtig ist, in zwei Gebote zusammenfasst. In der Tora, die Juden haben 613 kleine und große Gebote. Dann kennt ihr alle die 10. Und Jesus macht es uns noch einfacher und fasst das alles nochmal in zwei einfache Gebote zusammen. Und ich finde das immer wirklich eigentlich unheimlich spannend, dass wir uns klar werden darüber, was wir da lesen. Was Jesus sagt, ist Gottes Wort, ist damit Wahrheit. Und ich wiederhole mich, ich habe das letzte Mal schon gesagt, wer das nicht beachtet in seinem Leben, ist doch dumm. Da steht die Wahrheit, die pure Wahrheit drin. Und viele Menschen ignorieren die Bibel. Legen sie zur Seite nur ein Buch, wie die Gebrüder Grimm geschrieben haben. Dabei ist es, und ihr wisst, wovon ich spreche, die reine Wahrheit. Wenn du also irgendwas wissen möchtest, was dein Leben betrifft, was dein Tod betrifft, was das betrifft, woher du kommst und wohin du gehst, ist die Bibel dein Buch. Es gibt kein anderes, es gibt kein besseres. Nur das ist das lebendige Wort Gottes, das dir den Weg zeigen kann, das dir die Vergangenheit erklären kann, das dir Hoffnung geben kann, schon jetzt, hier und heute. Aber in unserem Gespräch heute, in unserem Predigttext, wo der Schriftgelehrte zu Jesus kommt, versuchen die Leute, die Menschen damals, Juden, Israeliten, Jesus bloßzustellen, dass er was Falsches sagt. Schöne ist, wenn man der Sohn Gottes ist, kann man die Frage noch so hinterhältig stellen, wie man will. Am Ende kommt immer die Wahrheit raus und alle anderen bleiben nur verwundert zurück. Vor unserem Text passiert Folgendes. Der Schriftgelehrte ist nicht der Einzige, der zu Jesus kommt. Am Anfang kommen die Pharisäer und versuchen, Jesus hinters Licht zu führen, bloßzustellen und fragen, wem sollen wir denn Steuern zahlen? Sollen wir überhaupt Steuern zahlen? Dem Kaiser, der gerade das oberste Haupt von Israel war, dem römischen Kaiser, oder Gott? Versuchen ihn bösartig zu fragen und ihn bloßzustellen. Und Jesus sagt ganz locker und cool, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gottes, was Gottes ist. Dann kommen die Sadduzäer, wieder eine Gruppe. Jesus ist den ganzen Tag auf diesem Tempelvorplatz, ist da versammelt. Er bestimmt den ganzen Mittwoch. Wir wissen, dass es ein Mittwoch war. Ist doch cool, ich kann euch sagen, die Geschichte, der Predigttext heute aus der Bibel ist an einem Mittwoch passiert. Das wissen wir, weil Montag Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Dienstag schmeißt er die Händler aus dem Tempel zum zweiten Mal. Das erste Mal, als er beginnt mit seinen Taten, vor 3 Jahren und dann heute. Vor unserem Predigttext an dem Dienstag schmeißt er wieder die Händler aus dem Tempel und dann kommt unser Tag, der Mittwoch. 2 Tage noch und Jesus weiß, er muss sterben. Wer weiß, dass er stirbt, wählt seine Worte weise und was er noch zu sagen hat, uns mitzugeben hat als Menschen, ist mehr wert als Gold und Edelsteine. Die Sadduzäer kommen, da war ich stehen geblieben. Die Sadduzäer waren eine andere Glaubensrichtung im Judentum. Die glaubten nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und versuchten deswegen, Jesus auf diesen Punkt hineinzulegen, weil Jesus hat klar gesagt, es gibt das Leben nach dem Tod. Pass auf, Jesus, sagen sie, da ist eine Frau, der Mann stirbt und es waren keine Kinder da und dann war es so üblich, dass der nächste Bruder von dem Mann dann die Witwe heiraten muss, damit sie eben wirtschaftlich leben kann, damit sie überleben kann in der damaligen Gesellschaft. Und dann haben sie den fiktiven Fall, der Mann stirbt auch wieder, der nächste Bruder heiratet sie und so weiter und so fort. Insgesamt hatte sie zum Schluss 7 Frauen und die Sadduzäer versuchen ihn reinzulegen und zu sagen, wenn es dann das Leben nach dem Tod geht, wessen Frau ist sie dann im Himmel? Von Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7. Und Jesus sagt, du hast keine Vorstellung davon, wie das Leben nach dem Tod ist, wie das Paradies ist. Dort wird nicht sich verheiratet oder so. Gott ist ein Gott des Lebens. Und deswegen sage ich euch Sadduzäern, sagt Jesus, es gibt das Leben nach dem Tod, weil Gott Leben schenkt. Und dann ändert sich was. Dann auf einmal kommt einer von denen, die dabei standen, gelauscht haben, zugehört haben, dieser eine Schriftgelehrte, vorher waren es ganze Gruppen, die versucht haben, Jesus in Grund und Boden zu diskutieren und haben es nicht geschafft. Und dann kommt nur noch einer, ein Schriftgelehrter. Und dann sind wir bei unserem Predigttext. Ich lese mal vor aus der Elberfelder Übersetzung, wer es nicht weiß, die Elberfelder versucht aus dem griechischen Urtext Wort für Wort grammatikalisch genau zu übersetzen, auch wenn es ein bisschen holprig klingt im Deutschen. Elberfelder schreibt, und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, die Pharisäer und Sadduzäer, trat hinzu und da er wusste, dass Jesus ihnen gut geantwortet hatte, fragte er Jesus. Habt ihr Fragen auf eurem Herzen? Habt ihr Fragen in eurem Kopf, in eurem Verstand oder in der Seele, die ihr Gott schon immer mal fragen wolltet? Ich habe so ein paar Sachen, die ich nicht verstehe. Oft mit Leid und Krankheit zu tun. Da habe ich mir vorgenommen, das frage ich mal. Und so eine Frage bleibt auf dem Herzen, auf der Seele. Und dieser Schriftgelehrte, dem war diese Frage ein persönliches Anliegen. Es war übrigens die Zeit tatsächlich, da haben die Rabbiner in Israel in der Zeit Jesu darüber nachgedacht. Was ist denn jetzt das Beste, das wichtigste Gebot überhaupt von allen? Und ein Rabbiner vor Jesus hat sich gesagt, es ist die goldene Regel. Was ich nicht will, dass man mir tut, das tue auch, das füge auch keinem anderen zu. Das ist die goldene Regel. Das hat ein Rabbiner erklärt, das ist das erste Gebot, das wichtigste von allen. Und der Schriftgelehrte, dem war das anscheinend ein Anliegen, das zu klären, eine echte Antwort zu hören. Und er hat gemerkt, hey, die anderen fragen. Deswegen habe ich die Vorgeschichte erzählt. Beantwortet Jesus so gut, dass das mein Mann ist, der meine Frage, auf die ich bisher keine Antwort gefunden habe, beantworten kann. Und ich bleibe hier mal stehen, weil das ist für mich das Wichtigste gewesen bei meiner Vorbereitung. Der macht es richtig. Wenn du Fragen hast, frage bitte Jesus. Sprich ihn an. Das geht ja auch heute noch. Ich stelle mir manchmal vor, ach, wäre das nicht schön gewesen, wenn ich damals gelebt hätte und gesehen hätte, Gottes Sohn, man hätte ihn ansprechen können, man wäre dabei gewesen, auch bei der Kreuzigung. Ich befürchte, ich hätte wahrscheinlich auch mitgemacht. Jeder, der sagt, ich hätte nicht mitgemacht, möge die Geschichte lesen. Es war kaum einer da, der nicht mitgemacht hätte. Aber die Dinge zu fragen, wo wir genau wissen, die kann kein Mensch gut beantworten, das sollten wir tun. Dazu lädt der Text ein, oder nicht? Alle fragen ihn, selbst die mit der bösen Absicht, die Pharisäer und Sadduzäer, kriegen von Jesus eine richtig gute Antwort. Also das heißt, selbst wenn du aus den falschen Motiven betest und fragst, kriegst du eine richtige Antwort. Und wenn du es aus den richtigen Motiven machst, wie der Schriftgelehrte, kriegst du auch eine Antwort. Also ist doch die Schlussfolgerung, egal wie die Frage ist, egal, ob du betest, Gott, ich weiß, ich gibt's ja eh nicht, aber vielleicht gibt's dich ja doch, dann zeig dich mir. Es lohnt sich, die Frage auszusprechen. Die Jünger tun es, Petrus tut es ganz bewusst und die Pharisäer tun es, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten. Freund und Feind tut es und fragen Jesus direkt. Petrus fragt, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu uns allen? Andere Szene. Gib zu, ich habe nicht kapiert, Jesus, was du gesagt hast. Ist das nicht schön? Lest ihr eine Bibelstelle und sagt, keine Ahnung, was das jetzt sagen soll. Fragt Jesus, Petrus tut es. Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Ich habe keine Ahnung. Schön ist, er fragt es einfach. Es gibt wie im Unterricht an Jesus keine dummen Fragen. Der macht sich nicht lustig über euch. Das Dümmste, was wir machen können, ist, ihn nicht zu fragen. In Apostelgeschichte 1, Vers 6 fragen die Jünger Jesu kurz vor Himmelfahrt, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Fragezeichen. Die warten darauf, dass Israel wiederhergestellt wird, römische Besatzung. Das Gute ist, sie fragen ihn. Und einer, und der ist auch wichtig, der Name ist nicht bekannt, das heißt, er kommt auf Jesus zu, während er wanderte, fiel auf seine Knie und in Markus 10, Vers 17 fragt er Jesus, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Viele machen sich Gedanken, was kommt nach dem Tod, gibt es ein Leben oder nicht? Ist da alles dunkel oder schwarz, ist da alles aus, wie die Sadduzäer glauben? Oder gibt es das ewige Leben? Wenn es das gibt, muss ich doch erfahren, was ich tun muss, um es zu kriegen. Und das ist so eine gute Frage. Nicht sich selber Gedanken machen, sondern Jesus direkt fragen oder in die Bibel schauen. Denn da sind ja die Worte Jesu und die Worte Gottes aufgeschrieben. Und das heißt, alleine wenn ich meine Nase in die Bibel stecke, meine Augen, mein Herz, mein Verstand, kriege ich Antworten auf meine Fragen. Habt ihr so schon mal die Bibel gelesen? Seid ihr so schon mal in Gottesdienst gegangen oder in die Bibelstunde, dass euch eine Frage auf dem Herzen, auf der Seele, im Verstand lag und ihr gesagt habt, ich lese jetzt die Bibel und ich bitte dich um Antwort? Ich kann euch sagen, ich hatte solche Zeiten, im Augenblick nicht, aber dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und bei Luther war das früher so, da waren immer die besten Verse dick gedruckt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, zu 95% hat das meine Frage beantwortet. Ihr könnt auch so in den Gottesdienst gehen. Hängt nicht ab und sagt, wann ist die Zeit um? Sondern sagt, ich habe eine Frage, mit der Frage gehe ich in den Gottesdienst. Ich habe es am Anfang gesagt, Jesus ist hier. Er hat damals geantwortet, heute wird er es auch tun. Jesus lebt immer noch und ist ansprechbar und wartet nur darauf, eure Fragen zu beantworten, wenn ihr das wollt. Das Wichtigste im christlichen Glauben, und das ist ein Privileg, ist, wir können Gott alles fragen, was wir wollen. Zweifel gehören immer dazu zum Glauben. Aber das Dümmste ist, die Zweifel hier drin zu lassen oder hier auf dem Herzen. Zweifeln heißt doch nachfragen, der Sache auf den Grund gehen. Und wieso dann nicht den fragen, der alle Antworten hat? Unser Predigtext endet leider traurig. Vers 34, ich gehe jetzt gar nicht auf die zwei Gebote ein, sonst wird es zu lang. Keine Angst, mache ich nicht. Aber er endet traurig. Der antwortet ja, sagt die zwei Gebote und der Schriftgelehrte ist hin und weg. Und er merkte, der Mann hat einfach recht. Und das war die dritte richtig gute, wahrheitsgetreue Antwort. Und er sagte, der hat recht. Es gibt keine höheren Gebote. Und dann sagt Jesus im letzten Vers unseres Predigtextes, da Jesus sah, dass er, der Schriftgelehrte, verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Aber er war noch nicht da. Er war noch nicht fern, er war nah dran, aber er hat es noch nicht ergriffen. Und dann kommt der traurige Satz. Habt ihr neun Mohr? Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. So nah dran, eine Frage vielleicht noch und es hätte Klick gemacht bei dem Schriftgelehrten. Eine Frage von dir noch, wenn du nicht ganz sicher bist mit Gott und Jesus. Eine Frage noch an Jesus und du bist nicht nur mehr nah dran, sondern du bist mittendrin. Das Reich Gottes ist in dir. Niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Die Jünger auch, etwas vorher. Markus 9, Vers 3, sie verstanden das Wort nicht, was Jesus sagte, und fürchteten sich, ihn zu fragen. Wieso? Oder was wir auch gerne machen. Wieder Jünger, vor der Kreuzigung in Johannes 16, spricht Jesus von einer kleinen Weile, bis er wiederkommt. Und dann steht er und die Jünger fragten sich und nur untereinander und nicht Jesus direkt, was ist das, was er uns sagt? Noch eine kleine Weile. Wir wissen nicht, was er redet. Ja, dann fragt ihn doch. Ihr Trottel. Da ist er vor euch und die flüstern nur, wie wir das immer machen, denken über Gott und Jesus nach, ohne ihn direkt zu fragen. Das machen wir auch manchmal mit dem eigenen Kopf und Verstand. Und vergessen dabei, einfach direkt zu fragen. Wisst ihr, was für ein Lied das ist? 1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Sesamstraße, damals war es ja noch gut zu meinen Zeiten. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das gilt für den Glauben genauso. Wir haben einen Glauben, der es zulässt zu zweifeln. Wir haben einen Glauben, der es zulässt zu fragen. Wir können zu Gott vor den Thron treten. Er lädt uns ein, die Fragen zu fragen, die wir haben. Auch mit Wut und Enttäuschung. All die Fragen will Gott haben. Endet nicht irgendwann mit eurem Nachdenken und endet nicht so wie unser Predigtext. Und ich wagte nicht mehr, ihn zu fragen. Fragt Jesus bitte. Abschließende Geschichte. Ein Mann in Amerika trifft einen Christen. Und der Christ fragt natürlich diesen Mann, woran glaubst du denn? Und der Mann antwortet, ich bin Atheist, ich glaube an gar nichts. Was natürlich nicht stimmt, das wissen wir inzwischen, Atheisten glauben eben auch daran, dass es keinen Gott gibt. Und womit er nicht gerechnet hatte, ist, dass der Christ ihn nochmal nachfragt bei ihm und sagt, was genau findest du denn schwierig an der Bibel? Was genau verstehst du denn nicht? Woran glaubst du denn nicht genau? Und der Mann sagte, keine Ahnung, ich habe die Bibel nicht gelesen. Dann antwortete der Christ ihm, dann bist du kein Atheist, dann bist du ein fauler Dummkopf. weil, sagte er Christian, ein Atheist beschäftigt sich ausführlich mit allen Philosophien und Religionen dieser Welt und am Ende seines Forschens und Nachdenkens und Fragens kommt er zu dem Schluss, es gibt keinen Gott. Das heißt, er hat die Bibel gelesen, studiert, hat sich mit dem Text auseinandergesetzt und kommt dann dazu. Und er sagte, was du machst, du bist kein Atheist, du bist ein fauler Dummkopf. Und da sagt der Mann, ist ein amerikanischer Komiker, inzwischen christlicher Komiker, sagt der Mann, normalerweise hätte ich ihm gerne eine reingehauen. Aber es ging nicht, weil er recht hatte. Ich musste erkennen, dass er recht hat. Wie kann ich was ablehnen, was ich nicht gelesen habe? Und wie Gott so ist, es machte noch nicht sofort Klick bei diesem Menschen, sondern es musste erst eine tiefe Ehekrise kommen in seinem Leben, dass er dann tatsächlich es schaffte. Er sagte selbst, mich hat etwas davon abgehalten, die Bibel in die Hand zu nehmen. Der Christ hat ihm eine zugeschickt, per Post. Aber die lag da noch monatelang und er sagte, er hat immer Ausreden gehabt, nicht da reinzukommen. Und durch die Ehekrise war er am Ende am Boden zerstört und hat die Bibel aufgeschlagen und ist zum Glauben gekommen. Und ist heute christlicher Komiker immer noch in Amerika. Nachfragen bitte. Auch wenn ihr schon Christ seid. Wir singen gleich das Lied Immer mehr von dir, immer mehr. Wir sind nicht fertig mit unseren Fragen. Wir können niemals zu Jesus sagen, das war's, alle Fragen sind beantwortet, ich frage dich ab jetzt nichts mehr. Geht nichts, kommen immer wieder neue Fragen auf. Oder Altes wird wieder warm. Und ihr dachtet, ich habe doch eigentlich früher eine Antwort drauf gekriegt. Wo ist sie jetzt? Ist weg. Wieder Fragen. Nehmt das heute mit. Fragt. Ich habe den Titel genannt von dieser Predigt, fragend glauben und hörend leben. Fragend glauben und hörend leben. Das ist Nachfolge, das ist Glauben an Jesus Christus. Zuhören, fragen, weitergehen. Zuhören, fragen, weitergehen. Niemals aufhören zu fragen, denn Jesus will sie ja beantworten. Deine Frage, die du auf dem Herzen hast. Amen. Wir singen das Lied wie angekündigt.